für mich ist nicht Thanos das Radikalste, was passiert ist, sondern die Leute wieder zurückzuholen. Und damit haben wir ja unsere, was ich vorhin meinte, ne, damit haben wir unsere Heldin zu Antagonistin gemacht.
Irgendwie schon, ne? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. In der Dramaturgie heißt es ja, je größer die Herausforderung für den oder die Heldin, desto besser. Das gilt für Fantasy-, Kriminal- oder Abenteuerfilme und ganz besonders für Filme über SuperheldInnen. Wenn uns ein Superheldenfilm gut gefällt, dann liegt das oft an den Antagonisten, den Fieslingen. Gerade Marvel hat hier ja einige tolle Figuren zu bieten und genau darüber rede ich heute mit Laura Samide. Hi!
Hallo Fabian, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Es ist echt, es ist für mich ein absolut, es ist so unerträglich, wenn ich moderieren muss, weil dann muss ich ja den Plan haben, den Masterplan in der Hinterhand und muss durch dieses Gespräch leiten. Und das ist nicht meine Stärke.
Ja, das ich kann das verstehen. Da kann man sich dann so auf die Diskussion konzentrieren, ne? Und muss nicht die Themen im Hinterkopf haben. Das ist bestimmt schön.
Ja, es ist wunderschön.
Ja. Also ich bin übrigens Fabian Douglas, ihr habt mich bestimmt schon mal hier gehört und heute geht's eben um die Fieslinge von Marvel. Da würde ich mal ganz zu Beginn fragen, was ist denn ganz allgemein dein Lieblingsbösewicht oder deine Lieblingsbösewichtin?
Bei Marvel.
Ja. Ganz allgemein.
Ganz allgemein. Nein, 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 nein. Du hast mir vorgesagt, ich soll Marvel sagen. Jetzt habe ich.
Das habe ich nie gesagt.
Ach so, nicht? Okay.
Dann ich verweigere okay. Die Aussage, gut, aber du darfst doch trotzdem gerne den sagen, den du mir vorhin schon genannt hast.
Also ganz, ganz, ganz allgemein sage ich Nurse Ratched in einer Flug über das Kuckucksnest. Und speziell auf Marvel ist es definitiv Loki. Keine Frage.
Kannst du ohne besonders viel zu vorwegzunehmen sagen, warum?
Bei Ratched jetzt oder bei Loki?
Bei Loki.
ja, kann ich. Ich mag seinen Humor einfach sehr gerne. Also es ist immer so ein bisschen, der hat so einen Plan, der hat einen bösen Plan dann und dann funktioniert er nicht richtig, aber dann ist er halt nicht so, nein, sondern ist er so, naja, ich hab's versucht.
Gibt nicht so viele Bösewichte mit Humor, ne?
Ja.
Das ist tatsächlich eher selten. Da sticht er natürlich deutlich heraus. Mein Lieblingsbösewicht ist auch eher nicht so der humorvolle. Ich bin nämlich ein absoluter Darth Vader-Fan. Das ist mein absoluter Lieblingsbösewicht, der mich schwer beeindruckt hat, als ich die Star Wars-Filme zum ersten Mal gesehen hat. Und das, obwohl er in der originalen Trilogie nur für insgesamt 34 Minuten zu sehen ist. In Das Imperium schlägt zurück ist er so ungefähr 11 Minuten zu sehen. Aber in diesen 11 Minuten, Halleluja, was für einen Auftritt. Der Inbegriff der Coolness, der Inbegriff des Bösen. Richtig, richtig cool. Und das ist einfach mein absoluter Lieblingsbösewicht, der auch dann, was ja auch nicht viele Bösewichte bekommen, in dieser Trilogie einen schönen Charakterbogen, einen Character Arc bekommt mit einer Erlösung am Ende. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber wir wollen ja nicht über Star Wars reden oder über irgendwelche anderen Bösewichte, sondern über Marvel-Bösewicht. Aber bevor wir zu denen kommen, erstmal ein wenig Werbung. Lauras Lieblingsbösewicht Loki, was für eine Alliteration, bekommt ja eine eigene Serie auf Disney Plus. Die Kollegen von Featured haben alle wichtigen Infos dazu für euch zusammengesucht, also worum es geht, wer mitspielt und was ihr sonst noch alles wissen müsst. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, dann fangen wir doch mal an. Und wo fängt man am besten an? Ganz klar, ganz am Anfang. Nämlich, würde ich mal sagen, mit Iron Man 2008. Da startete ja das MCU und der Bösewicht aus Iron Man heißt Obadiah Stane, gespielt von Jeff Bridges. Und ich muss ja gestehen, ich habe den natürlich auch schon gesehen, aber ist auch schon etwas länger her, aber an den Bösewicht selber kann ich mich gar nicht so gut erinnern. Wie ist es denn bei dir, Laura? Hat der besonders Eindruck bei dir hinterlassen, der Bösewicht?
Also nachhaltigen Eindruck hat er bei mir auch nicht so hinterlassen. Aber ich kann mich schon an ihn erinnern, obwohl ich tatsächlich in meinen ganzen Marvel-Reruns in letzter Zeit für die Videos Iron Man nicht mit drin hatte. Und dementsprechend ist, glaube ich, dass ich den ersten Iron Man gesehen habe, das ist wirklich ein paar Jahre her. Und trotzdem meine ich mich ganz gut an ihn erinnern zu können, weil er halt so eine Zigarrenpräsenz hatte. so eine überhebliche Zigarrenpräsenz.
Das liegt natürlich am Schauspieler, an Jeff Bridges, ja, in absolut. Erster Linie. Ja. Weil an und für sich ist es, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, eigentlich ein ganz klassischer Bösewicht. Also ein Bösewicht, der aus Gier handelt, was ja so ganz 0815 ist. Und er ist ja auch, Spoiler, I guess, also so eine Art Twist-Bösewicht, weil er ist ja eigentlich so ein Geschäftspartner von Tony Stark. Und erst als Tony sich von dem Geschäftsfeld zurückziehen will, dann ergibt er sich so als Bösewicht zu erkennen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er nicht so wirklich als Bösewicht in Erinnerung bleibt, weil er ja, so sag ich mal, nicht so besonders viel Screentime als expliziter Bösewicht hat.
Maybe, ja. Es könnte daran liegen. Also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, den Kampf am Ende ziemlich lame fand. Daran erinnere ich mich noch so halb gar. Und es ist natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, in diesen ganzen Superheldenfilmen ist es jetzt auch nicht die außergewöhnlichste Geschichte, dass sich ausgerechnet dann dein Partner in den Antagonisten verwandelt und in Wirklichkeit andere Pläne hatte. Das hat natürlich wieder was damit zu tun, wenn wir jetzt dramaturgisch reden. Und das ist ja tatsächlich auch jetzt irgendwie so der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Wodurch wird ja ein Bösewicht erst ein richtig guter Bösewicht? Und da redet man ja in der Dramaturgie ganz oft davon, dass es eigentlich, also es gibt ja drei verschiedene Bösewichtarten. Ne? Du hast einmal tatsächlich den Antagonisten, der auch der Protagonist ist, weil ein Teil des Protagonisten versucht, oder ein Teil des Protagonisten kämpft gegen sich selbst. So, das ist so eine klassische, vielleicht manchmal auch sehr arthausige Variante. Wobei, ich weiß nicht, also was mir da jetzt irgendwie spontan in den Kopf kommt, ist sowas wie Trainspotting zum Beispiel, ne? Also so klassisch irgendwie, okay, du musst erstmal dich selbst überwinden, bevor du halt tatsächlich irgendwie am Ende als geläuterter Mensch ankommst oder auch nicht. Und dann gibt es natürlich eben den Bösewicht, der auf der anderen Seite steht und im Grunde genommen das Spiegelbild des Protagonisten ist. Und ich glaube, da befinden wir uns eben bei Obadiah Stane, dass er ja am Anfang sehr viele Gemeinsamkeiten mit Tony Stark hat. Und dann, als Tony Stark ja auch so ein Stück weit geläutert wird, ne, weil er hat ja dann eben irgendwie diesen großen Erkenntnismoment, wo er dann versteht, okay, ich muss irgendwie was anderes machen, ich muss anders werden. Und da ist dann sein Partner natürlich nicht mehr mit dabei und dann ist es klar, dass es clashen muss. Und Darth Vader zum Beispiel, finde ich ganz spannend, ist natürlich nochmal eine dritte Variante, weil Darth Vader als Person ist natürlich erstmal ein Bösewicht, aber in dieser ganzen Star Wars, in dem Star Wars Universum steht er ja für ein System. Also eigentlich der richtige Antagonist in Star Wars ist ja wirklich das System hinter Darth Vader und er ist einfach nur die Personifikation.
Also das Imperium beziehungsweise die dunkle Seite der Macht.
Genau.
Und das vereint Darth Vader tatsächlich in eine einzige Person, so ein bisschen der philosophische Konflikt und auch der externe Konflikt ja sowieso, aber auch der interne Konflikt, zumindest wenn man sich jetzt mal die Figur Luke Skywalker anguckt. Aber wir wollen ja jetzt nicht über Star Wars weiter reden, sondern über Marvel. Und ganz, wenn man so das mal anschaut, ist eigentlich Obadiah Stane gar nicht so der schlechteste Bösewicht. Also da gibt's deutlich blassere Bösewichte in der Geschichte des MCU. An und für sich, hast du das ja auch schon erzählt mit der Struktur, mit der Dramaturgie, ist das ja eigentlich schon ganz ordentlich. Also er ist beide Figuren, also Antagonist und Protagonist, die durch ihre gegensätzliche Philosophie beziehungsweise dadurch, dass sich eben Tony Stark im Laufe des Films wandelt und Obadiah Stane sich diesem Wandel widersetzt, beziehungsweise eben diesen Wandel nicht hat. Dadurch sind beide auf Kollisionskurs. Und das ist ja eigentlich eine coole Sache. Also wenn jetzt irgendwie die Antagonist und Protagonist nicht am Ende gegeneinander kämpfen, weil der Drehbuchschreiber das so will, sondern weil die Geschichte das quasi erzwingt, das ist ja schon so, wie wir das haben wollen als Zuschauende, dass das auch irgendwie dann am Ende Sinn ergibt und dann tatsächlich auch spannend wird. Also er ist ein klassischer Bösewicht, aber ich würde sagen, er ist tatsächlich bei weitem nicht der schwächste oder der langweiligste Bösewicht. Da gibt es noch andere, zu denen wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber ich habe jetzt so in unserem Vorgespräch diesen Anfangspart so ein bisschen überschrieben mit, was macht denn einen guten Bösewichten aus? Und da ist Obadiah vielleicht noch nicht der beste Bösewicht, den Marvel zu bieten hat. Denn wenn man sich jetzt die Filme so chronologisch anguckt, dann kommt ja schon mit 2011 mit Thor, dann bekommen wir ja schon Loki, gespielt von Tom Hiddleston. Und da kommen wir ja schon zu deinem Lieblingsbösewicht, der dann ja spätestens mit 2012 mit Avengers eben zum tatsächlichen richtigen Antagonisten auch ganz durchgängig von einem Film wird. Bei ihm ist es ja auch so, also er ist so der Gegensatz zum Helden, zu Thor. Oder und wie würdest du denn sein, also in welchem Film gefällt er dir denn am besten, der Loki?
Ich glaube, ich finde den grundsätzlich in jedem Film gut. Und ich meine, manchmal hat er halt mehr Screentime, manchmal hat er weniger Screentime. Ich glaube, das meiste Futter hat der Schauspieler tatsächlich bekommen in Thor Ragnarok, weil es da ja auch eben um seine Wandlung geht. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich wahrscheinlich der zweite Thor-Film, der absolut nicht mein Lieblingsfilm ist, ne? Mhm. Ich mag diese ganze Geschichte irgendwie, wenn er da unten im Gefängnis sitzt und diese Illusion, erinnerst du dich an diese Szene, dass er so eine Illusion von sich selbst eben geschaffen hat, dass immer noch alles super fein ist, als seine Mutter gestorben ist. Das ist übrigens, by the way, ne, Thor 2, finde ich den lamesten Bösewicht im Marvel-Universum.
Malekith, der Schwarzelf, ja. Oder der Verfluchte.
Der ja immerhin die Mutter umbringt von beiden, ne? Eine Riesensache und trotzdem bleibt er so blass. Aber genau, Loki sitzt unten im Gefängnis und gibt weiter die Illusion vor, dass alles okay ist und dass er einfach nur da drin steht. Dann kommt eben Thor und sagt irgendwie, hey, du musst mir nichts vormachen. Und dann sieht man, wie er wirklich aussieht, ne? Dass er da irgendwie komplett gewütet hat, dass er irgendwie die ganzen Tische, Stühle umgeschmissen hat, dass er, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass er sich dabei auch verletzt hat, dass er irgendwie geblutet hat. Auf jeden Fall, also das absolute Gegenteil, er ist einfach nur noch ein Häufchen Elend und lehnt da hinten oder sitzt da hinten an der Wand. Und das erzählt so wahnsinnig schön viel sehr visuell von ihm. Und das war, glaube ich, so einer der Momente, wo ich auch nochmal so dachte, ah, okay, da ist ja echt auch nochmal wieder eine neue Seite von ihm. Und das fand ich schön.
Er ist auf jeden Fall eine komplexere Figur als eben der Bösewicht aus Iron Man. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass ein Bösewicht nicht einfach nur irgendwie so eine zweidimensionale Figur ist, ja, der irgendwie einfach nur böse ist oder der halt einfach die Welt erobern möchte, sondern dass es auch eine eigene Figur ist, vielleicht sogar mit einem eigenen Charakterbogen. Das macht schon mit einem guten Bösewicht aus. Und denke ich, Loki ist da definitiv eine Figur, die dieses Kriterium erfüllt.
Ich glaube, wir sind da auch anspruchsvoller geworden. Also wenn man mal jetzt so in die Drehbuch-Ratgeber reinschaut, ne? Wie schreibt man einen Film, wie schreibt man einen Antagonisten? Ich glaube, dass wir als Zuschauer sehr viel bewusster darüber irgendwie geworden, ne? Was einfach Filmdramaturgie angeht. Wir haben wahnsinnig viel gesehen. Klar, wir werden ja auch überschüttet irgendwie ständig mit Filmen, mit Serien, die kommen so von überall auf uns zu, eingeprasselt. Und da hat man ja irgendwie auch so eine ganz gute, da ist man durch eine ganz gute Schule gegangen irgendwann, egal ob man das jetzt studiert hat oder nicht. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns komplexere Charaktere wünschen. Und das ist natürlich nicht nur, das betrifft nicht nur unsere Heldin, sondern das betrifft natürlich auch unsere Antagonistinnen, weil wir halt auch irgendwie, die Welt um uns rum ist ja auch viel komplexer geworden gefühlt. Also es gibt nicht mehr irgendwie weiß ich nicht, den Kalten Krieg, wo man halt irgendwie von dem traditionellen Guten und traditionellen Bösen irgendwie aus unserer Perspektive jetzt irgendwie reden kann, sondern alles ist viel, 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 viel komplizierter. Und dementsprechend wünschen wir uns natürlich auch, dass es auch in Superheldenfilmen, wo wir natürlich auch ein Stück weit der Realität entfliehen wollen, trotzdem auch abgebildet wird, weil wir dann uns damit besser identifizieren können. Und das führt dann dazu, dass du, also für mich zum Beispiel eines der schönsten Marvel-Erlebnisse in den letzten Jahren war WandaVision. Und bei WandaVision würde ich sogar sagen, dass wir tatsächlich den klassischen Fall haben, dass die Protagonistin halt eben auch die Antagonistin ist und dass das eigentlich verhandelt wird. Und klar gibt es da natürlich eben auch nochmal eine äußere Antagonistin, die also mit Agatha Harkness, gespielt von Catherine Hahn, die wahnsinnig toll in dieser Rolle ist. Und die ist ja aber eigentlich fast schon wie so eine Therapeutin. Die lockt das dann so aus Wanda raus. Und ich glaube, viele waren, also beziehungsweise einige, es spaltet ja schon wieder so ein bisschen die Serie, einige waren, glaube ich, sehr enttäuscht, weil sie irgendwie was Dramatisches, also was Klassisches erwartet haben, ne, dass da halt irgendwie irgendwann der übermächtige Bösewicht kommt, die übermächtige Bösewichtin und dann Wanda gegen sie kämpfen muss. Aber nein, so ist es nicht, ne? Also, sondern es geht auch oft darum, dass unsere Heldin mit sich selbst kämpfen müssen. Das hat man ja auch in Civil War schon ganz gut gesehen. Mhm. Das ist übrigens auch einer meiner, also den finde ich auch toll, ne? Simo, der ja eigentlich immer nur so instrumentalisiert, wenn die Leute gegeneinander kämpfen lässt.
Das ist eben auch eine ganz interessante Figur, weil da müssen sich die Autoren und die Autorinnen auch tatsächlich mehr einfallen lassen, weil Simo in einem Faustkampf gegen Captain America würde wahrscheinlich relativ eindeutig den Kürzeren ziehen. Mhm. Dementsprechend muss das Skript sich eben mehr einfallen lassen, dass er mehr im Hintergrund die Fäden zieht, dass er einen besseren, größeren Plan hat, als einfach nur, wo es dann einfach nur auf einen ganz stinknormalen Faustkampf hinausläuft. Da haben wir dann vielleicht später auch noch nämlich ein Bösewicht, der nämlich genau das gemacht hat, was dann seinen Eindruck, zumindest in meiner Meinung nach, ein bisschen geschmälert hat. Also vielleicht, was wir schon mal ein bisschen festhalten können, wir wollen auf jeden Fall, mittlerweile wollen wir einen Bösewicht haben, eine Bösewichtin haben, die genauso eine Figur ist, genauso ein Charakter ist, wie unsere Superhelden auch. Also keine schwarz-weiß Abklatsch-Figuren mehr. Und da gibt es einige, die besonders gut sind, würde ich jetzt mal dazu übergehen. Und 2018 hat uns hier Marvel gleich zwei richtig, richtig gute Bösewichte geschenkt. Und zum einen den Killmonger, gespielt von Michael B. Jordan in Black Panther, und Thanos, gespielt von Josh Brolin in Infinity War. Das sind ja auch gerade bei Killmonger zum Beispiel so das, was du vorhin gesagt hast. Wir wollen nicht mehr gut und böse auf den ersten Blick unterscheidbar auf den ersten Blick ganz eindeutig, sondern wir wollen Bösewichte haben, die wir vielleicht auch, wo wir deren Motivation auch ein bisschen nachvollziehen können. Gerade Killmonger ist ja jemand, da sprechen wir dann später bestimmt nochmal tiefer drüber, der dessen Kampf, also er will ja mit den Waffen von Wakanda die unterdrückten People of Color der Welt bewaffnen, damit sie sich dann gegen das System, das rassistische System erheben können. Das ist zumindest etwas, wo man jetzt grundsätzlich nicht sagen kann, ja, das ist, da bin ich also absolut grundsätzlich dagegen. Da geht es dann mehr um die Art und Weise, wie das passiert, dass er dann eben ein Extremist ist. Wie gefällt dir denn Killmonger? Ist das so eine Figur? Ist das so ein Bösewicht, wie du ihn dir wünschst, der ausdifferenziert ist, der Graustufen hat?
Mhm. Auf jeden Fall. Also wenn, jetzt komme ich wieder zur Dramaturgie, wenn man einen Bösewicht schreibt, dann heißt es ja oft, denk mal darüber nach, was die größten Schwächen deines Protagonisten sind. Und das sind dann die Stärken von deinem Antagonisten. Also eigentlich ein Spiegelbild, ne? Also und
kannst du da ein Beispiel nennen?
Wie meinst du jetzt bei dem?
So allgemein, so für einen Bösewicht, der das Spiegelbild ist vom Protagonisten.
Naja, Killmonger ist im Grunde genommen ein Spiegelbild von T'Challa, weil wir von jemanden sprechen, der im Grunde genommen, also die sind sich ja wahnsinnig ähnlich eigentlich, ne? Also die wären in einer perfekten Welt, wenn es die Vorgeschichte nicht gegeben hätte, wären die als Cousins beziehungsweise wie Brüder aufgewachsen. Also sind eigentlich, haben einen ähnlichen Hintergrund. So. Und jetzt hat aber eben die Geschichte dazu geführt, dass sie zwei komplett unterschiedliche Wege gegangen sind. Und das hat beides Mal aber mit ihren Vätern zu tun, weil die Väter ihnen eigentlich was vorgegeben haben. Und jetzt haben wir auf der einen Seite unseren Black Panther, der im Grunde genommen da ja auch so eine Erbschuld bekommt, ne, weil ja sein Vater eben seinen Bruder umgebracht hat. Es ist jetzt im Spoiler. Also, ich glaube, Spoiler sind inbegriffen in diesem Podcast. auf der anderen Seite hast du aber eben Eric, der im Grunde genommen ja da eigentlich die moralische Überhand hat. Ne? Also der kann völlig zu Recht nach Wakanda kommen und sagen, hey, ich habe eigentlich auch Anrecht auf den Thron und dadurch, dass dein Vater das gemacht hat und das verschwiegen hat, habe ich sogar noch die moralische Überhand und eigentlich habe ich noch mehr Anrecht darauf. Und das ist das, was ich meine, wenn du dann halt irgendwie so von Spiegelbildern redest, ne, von Eigenschaften, die ähnlich sind und die sich so ein bisschen ergänzen. Und dementsprechend finde ich, dass Eric halt einfach eine wahnsinnig interessante Figur ist. Und ich glaube, wir müssen uns aber auch alle nichts vormachen. Wir lernen ihn ja relativ schnell schon als jemanden kennen, der sehr extrem ist. Der geht über Leichen, auf jeden Fall. Ich meine, sein kompletter Körper ist tätowiert mit kleinen Zeichen dafür. Ja, also für, dass er halt eben die Leute umgebracht hat. Und nichtsdestotrotz haben wir eine Sympathie für ihn, weil er halt eigentlich auf dieser moralischen Skala, wir verstehen das. Wir können das nachvollziehen, wo er herkommt. Wir können auf eine gewisse Art und Weise, kann man eventuell das sogar dann entschuldigen erstmal, weil man sagt, ja, okay, der hatte aber auch echt eine taffe Kindheit. Ne? Und dann ist er auch noch ins Militär und so und dann haben die da was mit ihm gemacht und ja, krass. Und das ist ja trotzdem, und ich finde, das macht einen starken Bösewicht dann halt einfach raus, wenn du halt noch so lange irgendwie bei ihm bist und noch so lange sagen kannst, ha, interessant. Und wenn er den Protagonisten, in dem Fall unseren König, ja tatsächlich richtig herausfordert. Ich meine, die Frage ist ja auch, warum verliert er denn den Kampf? Der verliert ja den Kampf, weil er persönlich angegriffen ist. Er zweifelt selbst, T'Challa zweifelt daran, ob er wirklich der rechtmäßige König ist. Und deshalb verliert er den Kampf.
Mhm. Dramaturgisch ist Black Panther auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich habe mir den gestern erst nochmal, also in Ausschnitten angeguckt. Und genau, wie du es auch schön gesagt hast, ist mit den Gegenbeispielen, mit den Gegenteilen, sie kommen eigentlich beide aus ähnlichen Verhältnissen oder hätten zumindest das Zeug dazu, aber dann wachsen sie eben dann komplett anders auf, was ja auch dann dazu führt, dass sie ein komplett anderes, ich sag mal, Mindset haben. Aber bei Killmonger ist mir dann auch schon während das erste Mal, dass ich den Film das erste Mal geguckt habe, ist mir irgendwie aufgefallen, so, also er ist mir schon fast zu sympathisch, beziehungsweise mir fehlt, dass der Held, also T'Challa in diesem Fall, ihm auch mal ideologisch Kontra gibt. Das hat mir tatsächlich in Black Panther ein wenig gefehlt. Ich habe ihn jetzt nochmal angeguckt. Da ist mir natürlich dann aufgefallen, dass zwar T'Challa jetzt nichts Essentielles gegen Killmongers Argumente sagt, aber Nakia sagt was gegen seine Argumente, zumindest indirekt. Also der Film bezieht da schon Stellung. Mir wäre das aber tatsächlich, ich hätte es cooler gefunden, wenn tatsächlich auch der Held des Filmes dann tatsächlich was dagegen sagt und nicht das so durch Proxy, durch seine Ex-Freundin passiert. Mhm. Ich würde gern mal auf das Bane-Problem zu sprechen kommen. Das ist nämlich so ein bisschen so der Anlass dieser Folge gewesen. Ich habe da einen Artikel gelesen von Film School Rejects. Defining the Bane Problem in the Falcon and the Winter Soldier. Den Artikel verlinke ich auch euch unten in der Beschreibung. Und da geht es eben um dieses sogenannte Bane-Problem. Bane, benannt nach dem Bösewicht aus The Dark Knight Rises. Und
ich gehe mal ganz kurz zu DC rüber.
Ja, aber es ist universell. Also das Bane-Problem kann man auch natürlich auf Marvel-Bösewichte anwenden. Was ist damit gemeint? Also mit dem Bane-Problem ist eine Situation gemeint, in der der Bösewicht in ideologischen Konflikten mit dem Held wiederholt scheinbar Recht hat oder zumindest so dargestellt wird, als sei er im Recht, bis der Bösewicht etwas so Abscheuliches tut, mit dem er oder sie sich als ideologisch korrupt erweist. Jetzt zum Beispiel im Fall von Killmonger haben wir eigentlich schon relativ bald, dass er zum Beispiel seine Freundin erschießt, einfach weil sie ihm quasi indirekt im Weg steht. Allerdings die eigentliche ideologische Frage, also wer jetzt tatsächlich Recht hat, bleibt ungelöst oder wird dadurch überwunden, indem sich beide Antagonist und Protagonist auf die Fresse hauen. Das macht das Bane-Problem ein bisschen frustrierend, weil eben Helden, Heldinnen meistens nur Menschenleben retten, aber keine Probleme lösen. Also die Probleme, die unter dem ganzen Film liegen, die systemischen Probleme, die werden nicht angegangen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil das cinematisch nicht besonders gut ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen so die Limitierung des Superhelden-Genres. Ja? Also der Antagonist, der muss meistens körperlich überwunden werden, was natürlich auch die Geschichte oder die Geschichte ein bisschen einschränkt, die Geschichten, die erzählt werden können, ein bisschen einschränkt. Und wenn man das jetzt mal, dieses Bane-Problem auf Killmonger überstülpt, dann haben wir ja hier genau das Gleiche. Also wir haben eigentlich einen ideologisch aufgeladenen Antagonisten, bei dem wir auch sagen, so ja, okay, gehe ich mit. Ist eigentlich im Prinzip, ist es verständlich, wo du herkommst, ist verständlich, was du möchtest. Aber eben, dass er tatsächlich unseren König umbringt, das ist, denke ich mal, soll der abscheuliche Akt sein. Dadurch hast du gezeigt, dass du ideologisch korrupt bist, dass du nicht der tatsächlich auch der Protagonist sein kannst. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, der Konflikt, der dem Ganzen eigentlich zugrunde liegt. Also sollte man den People of Color der Welt Waffen geben, damit sie das rassistische System gewaltsam überwinden können? Sollte man das tun, ja oder nein? Das ist nicht die ideologische Frage oder die philosophische Frage des Films. Das wird nicht thematisiert, zumindest nicht so, wie ich mich daran erinnere. Es geht einfach dann letztlich darum, also warum setzt sich T'Challas Ideologie am Ende durch? Nicht, weil sie die besseren Argumente hat, sondern weil ihr Vorkämpfer, T'Challa, im Faustkampf gewonnen hat. Und das finde ich, also es ist mir natürlich klar, dass das Superhelden-Genre funktioniert so, dass am Ende geht es nicht darum, wer ist in einem Debattierwettbewerb der Beste, sondern wer ist der coolste Superheld, schon klar. Aber so intellektuell ist es schon ein bisschen unterfordernd. Und es gibt natürlich ganz selten auch mal Gegenbeispiele, also zum Beispiel bei Wonder Woman 1984, da gewinnt Wonder Woman am Ende gegen Maxwell Lord nicht dadurch, dass sie ihn irgendwie gegen die Wand knallt, sondern dass sie an sein menschliches Ich appelliert und ihn dadurch überwindet. Wir haben natürlich da im Vorfeld schon drüber geredet, dass dieses Bane-Problem so ein bisschen auch mein Problem mit vielen Marvel-Film-Bösewichten ist, dass ich der Meinung bin, dass Marvel hier so ein bisschen feige ist und sich aus diesem ganzen ideologischen Minenfeld etwas zurückzieht. Da hat mir Laura aber schon gesagt, so, ja, mag sein, aber dramaturgisch ergibt das alles total Sinn. Also was ist denn so deine Meinung zu diesem sogenannten Bane-Problem?
Also ich kann das, ich glaube übrigens, der ist der Punkt, wo Killmonger oder auch Bane sich verraten als die wahren Bösewichte, kommt ein bisschen später. Also weil der Kampf gegen T'Challa, wo er ihn dann eben über die Klippe wirft, das ist ja eigentlich Teil dieses Kampfes und das ist Tradition und dementsprechend ist das
nicht. Ist es wirklich Tradition, dass die sich umbringen?
Ja.
Weil ich meine, wir sehen ja davor auch schon den Kampf T'Challa gegen, ich habe seinen Namen vergessen, und er bringt ihn nicht um, sondern ja, gut, er besiegt ihn und gibt ihm dann die Hand.
Nein, aber er gibt auf. Also er wie heißt Yield auf Deutsch?
Ja, aufgeben, also aufgeben. Niederknien.
Ja. Naja, genau. Also er ist ja tatsächlich, er hätte ihn umbringen müssen. Das ist die Tradition, dass wenn du den König herausforderst oder wenn du denjenigen herausforderst, der quasi jetzt von den anderen Chefs als Tribe-Führer irgendwie anerkannt ist, dann, wenn du ihn herausforderst, dann musst du ihn besiegen und dann musst du ihn umbringen. Das ist scheinbar die Tradition, so wie sie uns da irgendwie erklärt wird. Und in dem Moment, du kannst aber eben offensichtlich auch aufgeben und sagen, okay, ich gebe auf und werde nie wieder dein Anrecht auf den Thron in Frage stellen. Und das funktioniert dann eben auch. Aber das ist ja auch nicht unbedingt, also das muss Killmonger ja nicht machen, ne? Der muss sich ja nicht da dann, der muss sich ja nicht als ehrenwerter Sieger etablieren, wenn er genauso gut sagen kann, nee, ich bring den jetzt um, weil ich meine, wir wissen auch auf der anderen Seite, also ich kann das noch nachvollziehen, weil ich dann noch denke, naja, gut, es macht aus seiner Perspektive Sinn, dass er sich seiner Konkurrenz komplett entledigt, weil du weißt ja nicht irgendwie, was der dann irgendwie im Geheimen dann mit seinen ganzen Leuten irgendwie noch planen könnte. Also lieber schnell mal über die Klippe werfen.
Okay, ich aber glaub, was ist denn dann der abscheuliche Akt für dich?
Naja, der abscheuliche Akt ist tatsächlich, und da bewegen wir uns jetzt nämlich in einer interessanten Grundsatzdiskussion. Da geht es tatsächlich darum, soll Wakanda einerseits die Grundsatzdiskussion, die sie ja schon vorher führen, die Nakia und T'Challa schon führen, soll Wakanda den Menschen da draußen helfen mit ihrer ganzen Technologie? Sollen sie sich offenbaren, sollen sie wirklich irgendwie der Welt draußen zeigen, was für eine Superpower sie sind. Und die Entscheidung, die Killmonger da trifft, ist ja nochmal eine insbesondere interessante Frage, weil er sagt, nee, ich will nicht nur, dass wir uns der Welt offenbaren, sondern ich will Krieg führen. Ich will rausgehen und Krieg führen, weil ich komme aus dem Krieg da draußen. Mir hat diese Welt unglaublich viel angetan und ich hab Rachegelüste. Und das ist der moralische Unterschied. Und Nakia geht raus und sagt, ich möchte Menschen helfen, ich möchte tatsächlich dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Platz wird. Killmonger geht raus und sagt, burn. So. Und das ist der Moment, wo er sich moralisch angreifbar macht. Vorher konnte man alles auf eine gewisse Art und Weise entschuldigen oder man konnte es nachvollziehen auch. Und das ist der Moment, wo man sich dann halt eben als geneigter Zuschauer, Zuschauerin denkt, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Plan ist. Und das ist dann, nichtsdestotrotz finde ich ja immer noch, dass Black Panther, der Film, ihm ja auch ein würdiges Ende dann trotzdem bereitet. Ne? Also T'Challa überwindet ihn, weil er halt ein bisschen smarter ist. Ne? Und weil er es eben schafft, ihn da irgendwie runter zu lotsen auf diesen Bahnschienen dann eben auch, wo er tatsächlich auch eine Chance hat. Und genau, und das ist dann halt eben so der Moment, wo er dann halt eben beweist, okay, er ist der wahre König und er ist der wahre Held in dem Fall. Und nichtsdestotrotz bietet er ihm noch ein schönes Ende und fragt ihn ja sogar noch irgendwie, hey, wir können dich bestimmt heilen. Und er sagt, ne, weißt was, ich gehe jetzt. Das war's. Wenn ich nicht gewinne, dann will ich ja auch nicht mehr sein. Und das ist irgendwie auch so ein bitteres Ende, weil man sich so denkt, hey, du hättest mehr sein können, ne? Also wir fanden dich eigentlich ganz cool.
In einer perfekten Welt hätten die Freunde sein können.
Genau, in einer perfekten Welt hätten die Freunde sein können und jetzt ist es halt eben nicht so. Und jetzt diese ganze moralische Diskussion, die da aufgemacht wird, ich finde ja eben schon, dass Marvel da eine Antwort drauf findet, indem sie dann eben sagen, okay, ja, Wakanda öffnet sich, aber unter bestimmten Voraussetzungen, ne? Also dass dann Nakia dann eben irgendwie dieses Zentrum irgendwie führen darf, ne? Wo es dann darum geht, okay, Wakanda gibt was zurück an die Welt. Das wird schon irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verhandelt. Da kann man jetzt immer natürlich irgendwie auch sagen, geht das weit genug? Und was ich so interessant fand, ist ja auch, dass dieser Film rausgekommen ist zu einer Zeit, wo wir ja auch in der EU diese Diskussion ja auch geführt haben, ne, was Flüchtlinge angeht. Und da habe ich eine unglaubliche Spiegelung auch nochmal gesehen, irgendwie in der Gesellschaft und auch die Diskussion, die man in der Gesellschaft geführt hat. Und deshalb fand ich den Film sehr stark in dem Moment.
Ja, ich hätte mir da noch von Seiten T'Challas noch ein bisschen mehr, also dass er sich da ein bisschen mehr deutlicher positioniert, warum er sich so entschieden hat. Dass, es gibt ja diese eine Szene, wo er dann, es ist das zum zweiten Mal auf dieser ätherischen Ebene sich befindet. Mhm. So dieses Plane, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also wo er sich dann nochmal mit seinen Vorfahren gegenüberstellt. Und das ist eben das zweite Mal, dass er das macht. Und diesmal wirft er ja seinem isolationistischen Vater eben vor, dass er seinen Cousin damals zurückgelassen hat, damit eben das Geheimnis gewahrt bleibt und dass das falsch war. Und das ist persönlich, auf einer persönlichen Figurenebene ist das ein sehr, sehr starker Moment. Ich habe mich dann damals so ein bisschen gefragt, also ist der einzige Grund, warum du dich gegen deinen Vater stellst, ist, dass er damals Killmonger nicht mit nach Wakanda genommen hat. So. Also es ist auch ein bisschen schwach. Also wenn er das jetzt trotzdem gemacht hätte, aber alles andere wäre gleich geblieben, dann wärst du auf der Seite von deinem Vater. Zumindest habe ich das irgendwie so, es wirkte so auf mich und das fand ich nicht ganz überzeugend. Aber was du schon gesagt hast mit dem Konflikt, das macht Black Panther eigentlich richtig, richtig gut. Eben diese Frage, soll Wakanda geheim bleiben oder soll es sich in die Geschicke der Welt einmischen? Und dieser Konflikt ist eben auch in diesen ganzen Figuren, wird er eben deutlich. Und was ich glaube, ich habe es vorhin angesprochen mit der innere Konflikt, der äußere Konflikt und der philosophische Konflikt. Und diese Dreiteilung bekommt Black Panther eigentlich unfassbar gut hin. Wir haben eben zum einen der innere Konflikt ist so ein bisschen dieses, dass T'Challa sich gegen das Erbe von seinem Vater auflehnen muss. Er muss eben wahrhaben, dass sein Vater einen Fehler gemacht hat. Das ist so der innere Konflikt. Der ist verbunden mit Killmonger. Dann der externe Konflikt, also dass Killmonger den Thron haben möchte gegen ihn, ist auch wieder gegen ihn gerichtet. Und dann ist der philosophische Konflikt, dass die Frage eben soll, Wakanda geheim bleiben oder nicht, ist auch wieder mit ihm verbunden. Also deswegen ist, denke ich, Killmonger auch so ein toller Antagonist, weil er auf allen Ebenen T'Challa angreift. Und deswegen wirkt es eben so überzeugend, das Aufeinandertreffen der beiden, was ich also wirklich dramaturgisch richtig, richtig gut finde.
Ja.
Kann man so sagen, ne? Ja, was ist denn hier mit Thanos? Der wird ja auch immer so gesagt als einer der besten Bösewichte der Filmgeschichte, zumindest der Superheldenfilmgeschichte. Bei ihm haben wir es ja auch wieder so, dass, also der ist ja, weiß ich, hast du die Comics hast du wahrscheinlich nicht gelesen, aber in den Comics ist es ja so, dass Thanos so auf einen, ja, Weltenvernichtungstrip geht, weil er im Prinzip dem Tod, dem weiblichen Tod, weil er den beeindrucken möchte. Was sehr abgefahren ist, was sich aber eventuell nicht besonders gut in einen Film gießen lässt. Deswegen haben sie da seine Motivation für Infinity War beziehungsweise für Endgame ein wenig verändert, nämlich, dass er mit einem Fingerschnipsen die Hälfte der Bevölkerung der Galaxie vernichten will, oder zumindest, also wirklich vernichten ist es nicht, sie hören auf zu existieren, also insofern ist Genozid wahrscheinlich das falsche Wort. Und da gibt's viele, die sagen, also die Motivation von Thanos, das, was er quasi machen will, das überzeugt mich. Es gibt ja tatsächlich bei Reddit oder so ganze Foreneinträge mit dem Hashtag Thanos was right oder Thanos did nothing wrong. Das ist auch also wirklich interessant, das würde, glaube ich, über Darth Vader wird das niemand sagen oder über andere Bösewichte der Filmgeschichte würde niemand sagen, ja, was die sagen, ist komplett logisch und nachvollziehbar und ich bin auf ihrer Seite. Wie hast denn du das damals wahrgenommen mit Thanos?
Also ich empfand ihn auch erstmal als interessant, aus dem einfachen Grund, weil der ist jetzt hier dieser Ober-Ober-Bösewicht, der da jetzt irgendwie in diesem ganzen krassen Avengers Finalkampf irgendwie, also final jetzt erst, ne, für Phase 3, und jetzt kommt ja dann vielleicht irgendwann nochmal wieder sowas, aber okay, der da jetzt halt irgendwie etabliert wird, und er will die Macht nicht um der Macht willen. Und das fand ich erstmal schon mal spannend, weil das ist ja auch sowas, was wir bei Superheldenfilmen ganz oft haben. Wir haben auf der einen Seite so die Joker-Lokis, die halt einfach nur Spaß haben wollen und die Welt brennen sehen wollen. Und dann haben wir die Bösewichte, die halt, die wollen halt einfach Macht und wollen dann halt irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen. Und ich glaube, das ist was, was wir, da haben wir uns irgendwie satt gesehen dran, ne? Also, da, was ich vorhin schon meinte, da wollen wir irgendwie mehr. Und das fand ich bei Thanos ganz interessant, dass er da diesen Plan gefasst hat, ne? Er hat so eine, wie man in der Dramaturgie sagt, Backstory Wound, also die Wunde aus seiner Vergangenheit, in der er erlebt hat, dass seine Zivilisation untergegangen ist, weil durch Überbevölkerung. Und da hat er jetzt einen Plan geschmiedet und hat gesagt, Moment, ich weiß jetzt ganz genau, wie es geht, und ist losgezogen und setzt diesen Plan um. Da kann man ja erstmal nur so den Hut vorziehen, ne, und sagen, hey, Kudos, Thanos. Also ich verstehe das schon. Ich meine, es ist halt natürlich, es ist halt jetzt tatsächlich irgendwie die Frage, okay, ist es der perfekte Bösewicht? Also finde ich ganz interessant, irgendwie gerade, wie du jetzt darüber denkst, irgendwie auch jetzt nochmal in Bezug irgendwie auf das Bane-Problem. Was ist denn für dich so der Moment, wo Thanos nicht zurück kann, wo er sich für immer, dem Schlechten verschreibt?
Das ist total schwierig zu sagen. Ich habe jetzt Infinity War nicht mehr so von der Struktur her vor Augen. Ich weiß nicht, ob das der Moment ist, wo er Gamora opfert.
Hm. Wobei, ich glaube, ist es der Moment, ehrlich gesagt, ja.
Wahrscheinlich ist das der Moment, wobei man muss ja dazu sagen, genauso wie Killmonger auch, ist Thanos ja so sehr in seinem Mindset festgelegt. Also, er sagt ja von sich selber, dass man für das, was er tut, braucht man so eine Disziplin, braucht man so eine Willensstärke, und nur er kann das machen, weil er diese Willensstärke hat. Und ich glaube, es gibt zu keinem Zeitpunkt von Infinity War gibt es irgendeinen Zeitpunkt, glaube ich, wo er noch umkehren kann. Ich glaube, er hat sich schon so sehr in seiner Ideologie verrannt, dass das gar nicht möglich ist. Mhm. Aber ich glaube, tatsächlich, die Opferung von Gamora ist so der Moment, also dieser in Anführungszeichen abscheuliche Akt, der, wo man zeigt, wo eben gezeigt wird, wie verdorben er ist. Weil es wird ja auch dann noch deutlich gemacht, es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Heldin geopfert wird, die wir gerne haben, die wir mögen. Es wird ja auch noch gezeigt, dass diese Helden, dass Gamora eine emotionale Verbindung mit Thanos hat. Also es ist nicht irgendwer, die er da umbringt, sondern tatsächlich sowas wie eine Ziehtochter.
Mich hat das echt wirklich berührt, muss ich sagen. Also auch diesen Minikampf, den er da gegen sich selbst irgendwie ausführt, und es dann halt einfach macht, und diese schreckliche Erkenntnis in ihrem Gesicht, wenn sie versteht irgendwie, ach scheiße, doch, es gibt eine Sache, die er liebt, und das bin ich, und das ist halt, das ist schon gut gemacht auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht, ob das wirklich der Moment ist, also ich kann mir vorstellen, dass es der Moment ist, wo er es bei vielen Zuschauern tatsächlich endgültig verspielt hat. Ich glaube, es gibt eben auch noch, also es wird ja dann noch weiter irgendwie erklärt, welche Momente es dann halt einfach noch gibt, wo man halt einfach merkt, okay, du kannst mit ihm nicht argumentieren. Er wird das jetzt halt einfach als wie so eine unaufhaltbare Macht, die halt einfach jetzt auf dieses Ergebnis hin.
Deswegen ja auch I am inevitable.
Ja, genau. Also dementsprechend, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da jetzt den Bane-Moment tatsächlich gibt.
Vor allem, was ich nochmal zu der Opferung von Gamora, also klar kannst du da auf der einen Seite eben so sagen, so du Schwein, aber ein bisschen Respekt habe ich da auch. Also Ich nehme ihm ab, dass Gamora für ihn wie eine Ziehtochter ist.
Naja, also, es ist ja der Beweis, dass er den Stein dafür bekommt.
Ja, genau. Also das zeigt ja, wie sehr er sich diesem Ziel verschrieben hat.
Ja.
Weil, also ich weiß nicht, ob wir das könnten an seiner Stelle. Also ich denke, ich kann das nicht. Du bestimmt ja auch nicht. Einfach jemanden opfern, nur für deine Ideologie wahrscheinlich eher nicht. Und das
naja, Thanos, wenn ich mit Marco da oben stehen.
Oh je, gut, dass der nicht da ist. Also ich könnte das definitiv nicht. Und dass Thanos das trotzdem durchzieht, also nötigt mir ein bisschen Respekt ab, muss ich schon sagen. Also die Willensstärke muss man auch erstmal haben.
Ja.
Ich meine, man muss das ja natürlich auch mal immer anders sich vorstellen, wie das andersherum wäre. Also wenn jetzt ein Superheld irgendwas opfern würde für die gute Sache, da würden wir ja auch sagen, du hast das Richtige gemacht, Respekt, dass du was geopfert hast, damit die Erde wieder gerettet wird oder was auch immer. Insofern ist es so eine verquere Art von Respekt, die ich dafür für Thanos auch tatsächlich habe.
Was ich ja spannend finde, ist, wenn wir jetzt davon reden, dass ein Bösewicht ein Spiegel ist von unserem Helden, von unserer Heldin. Das ist ja, auf der anderen Seite haben wir da ja ein ganzes Konglomerat an Menschen stehen. Da gibt es ja nicht in dem Sinne ein Spiegelbild irgendwie per se, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich der Spiegel. Ist es dann wirklich Iron Man? Ist das Spiegelbild von Thanos? Und vor allen Dingen, also ich verstehe schon, also es wird ja auf der anderen Seite auch noch mal richtig gut in Endgame gespiegelt, ne? Wenn dann eben Black Widow und Hawkeye da oben stehen und man genau das Gegenteil erlebt. Mhm. Also vorher hatte man eben Thanos und Gamora und es ist relativ eindeutig, was eben jetzt passieren wird, und Gamora ist die Letzte, die es versteht. Dann haben wir auf einmal zwei Helden da oben stehen, die sich darum prügeln, wer jetzt darunter springt. Das ist ja auch ein Spiegel. Aber die Frage ist tatsächlich, wer ist so ein bisschen, also wer ist der Gegenpol? Sind das die kompletten Avengers oder ist es eine Person?
Ich glaube, das ist so die Idee des Superhelden. Weil was machen Superhelden? Sie versuchen oder sie schaffen es, koste es, was es wolle, die Erde zu retten oder die Welt zu retten. Das ist doch so das, was wir von Superhelden erwarten, oder nicht? Und bei Thanos ist es genau andersrum. Also er rettet quasi auch so die Menschheit, kann man nicht sagen. Er rettet auch die Galaxis, indem er den Weltuntergang herbeiführt.
Hm.
Das ist vielleicht so der Spiegel. Ich habe da jetzt selber auch gar keine Antwort. Insofern finde ich das spannend, jetzt ja mal so ein bisschen drüber zu philosophieren, was denn da so das Gegenteil sein könnte.
Ja, vor allen Dingen, was ich genau dazu auch noch ganz spannend finde, ist ja der Akt, dass sie die Leute zurückholen. Darüber haben wir nämlich auch im Podcast gesprochen von Falcon und Winter Soldier, Marco und ich. Also in beiden Serien, in beiden Marvel-Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind, bekommt man so kleine Eindrücke davon, was das eigentlich genau heißt, dass einfach Jahre später auf einmal Leute zurückkommen und die Hinterbliebenen auf einmal jetzt damit umgehen müssen, dass Menschen wieder da sind, bei denen sie manchmal darauf gehofft haben oder nicht abschließen konnten, ne? Und dass sie wieder da sind. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Beispiele, wo Leute schon weitergezogen sind und wo auf einmal Leute auf dem gleichen Stand wieder zurückkommen und erwarten, okay, jetzt geht das Leben genauso weiter und alles hat sich verändert, die ganze Welt hat sich verändert. Und dieser Akt, dass sie tatsächlich diesen Glauben daran haben, wir können Jahre später das rückgängig machen und es ist auch gut und richtig, dass wir das machen. Das wird ja jetzt nochmal hinterfragt in den Serien, ne? Da wird ja jetzt tatsächlich auch nochmal hinterfragt, okay, ist diese ganze Superheldin-Reihe, ne, von Phase 1 bis 3, die dafür verantwortlich sind, A, gegen Thanos am Anfang verloren zu haben und dann auch noch im Grunde den Gottkomplex gehabt zu haben, zu sagen, ja, aber jetzt machen wir alles wieder gut und jetzt holen wir alle wieder zurück. das ist ja eigentlich, finde ich, das Spannende, wo ich mir eigentlich von Marvel jetzt im Moment gerade auch erhoffe, dass sie da noch so ein bisschen weiter drauf eingehen und dass sie da noch so ein bisschen schlau mit umgehen und das nochmal weiter erforschen, weil das ja auch eine Demontierung ist von Superheldinnen.
Und sie haben eben durch die Disney-Plus-Serien ja auch die Vehikel dafür. Also ich kann nachvollziehen, dass das in einem Kinofilm, in einem 2-Stunden-Kinofilm, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, so soziologische Probleme tatsächlich angemessen zu thematisieren, weil wir wollen ja irgendwie auch uns unterhalten fühlen. Wir wollen ja den Eskapismus, den du auch vorhin angesprochen hast, und sozialpolitische Thematiken sind da vielleicht nicht ganz so das Richtige. Aber sie haben ja eben Serien, in denen sie sich die Zeit nehmen können, die ganzen Konsequenzen davon auch zu zeigen und dann vielleicht auch zu zeigen, wie man das überwinden kann oder welche Probleme es gibt, das zu überwinden. Ne?
Ja.
Ich wollte noch mal auf das Bane-Problem zurückkommen. Also ja. Was mir eben da, das Bane-Problem hat ja eben da, ist das Credo davon ist ja, die ideologische Frage, wer jetzt Recht hat, bleibt im Prinzip ungelöst. Also es geht darum, um Menschenleben zu retten, aber es geht nicht darum, die grundlegenden Probleme zu überwinden. Und das fand ich bei Thanos auch ganz interessant, weil seine Ideologie, das basiert ja eigentlich auf dieser Furcht, die viele von uns Menschen in der westlichen Bevölkerung haben, die Furcht vor der Überbevölkerung der Erde. Das ist eigentlich ein ganz, ganz altes Problem. Da gab es das Buch von Paul Ehrlich, Die Bevölkerungsbombe von 1968. Damals waren wir ja von der aktuellen Bevölkerungszahl weit entfernt. Und er hat ihm gesagt, also wenn wir das Bevölkerungswachstum so beibehalten wie jetzt, dann wird es in absehbarer Zeit zu unfassbar starken Hungerkatastrophen kommen, die hunderte von Millionen von Opfern fordert. Und naja, jetzt sind wir quasi 2021, ja, wir sind in der Zukunft, in der Zukunft, vor der sich Paul Ehrlich gefürchtet hat. Und wir haben den Welthunger nicht überwunden, aber diese Hungersnöte, vor denen sich die Menschen in der jüngeren Vergangenheit gefürchtet haben, die sind nicht zustande gekommen. Und das ist eben das wahre Problem, ist gar nicht die Überbevölkerung, sondern der Überkonsum. Und wenn Thanos wirklich das Problem an der Wurzel hätte beseitigen wollen, dann hätte er nicht das machen müssen oder machen dürfen, was er gemacht hat, nämlich 50-50 jeden zweiten, einfach egal wer du bist, sondern das wäre allerdings vielleicht nicht so gut angekommen, er hätte einfach die erste Welt ausradieren müssen. Weißt du, weil wir sind ja diejenigen, die überkonsumieren, wir sind diejenigen, die die Natur ausbeuten, wir sind diejenigen, die, was weiß ich, wie viel Tonnen an Lebensmitteln pro Jahr wegschmeißen, weil wir es einfach nicht essen können, während Menschen in der dritten Welt verhungern. Das fand ich auch so ein bisschen ideologisch zu kurz gegriffen und es wird auch nicht aufgefangen, also eher im Gegenteil. Wenn du dir jetzt die eine Szene ganz am Anfang von Endgame noch, falls du die vor Augen hast, wo Captain America und Black Widow sich unterhalten, ganz am Anfang, da erwähnt Captain America, dass er auf seinem Weg über diese Brücke von New York, über den Hudson River, dass er da einige Wale gesehen hat, also dass sich die Natur tatsächlich erholt hat, was ja im Prinzip Thanos recht gibt. Also sein Plan hat zumindest was die Natur betrifft, sein Plan ist aufgegangen. Und das ist auch wieder was, da wird irgendwie Thanos rückwirkend Recht gegeben, was ich ein bisschen schwierig finde. Ne, weil im Prinzip hat er Recht. Also das Beste für den Planeten wäre es tatsächlich für die Natur, wenn wir alle kollektiv Selbstmord begehen. Aber das ist ja jetzt, sage ich mal, nichts, was man irgendwie, was erstrebenswert wäre. Oder habe ich da Unrecht?
ja und nein. Okay. Es ist schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Also grundsätzlich habe ich in letzter Zeit sehr viele interessante Artikel auch nochmal drüber gelesen. Also wir wissen ja auch, dass jetzt speziell in Deutschland die Bevölkerung eigentlich schrumpft, wenn wir nicht durch Zuwanderung das ausgleichen. Wir wissen jetzt durch die Volkszählung, die in China gerade stattfindet, dass China schrumpft, höchstwahrscheinlich. Also offiziell wissen wir es noch nicht. Wir gehen davon aus. Und das sind ja erstmal so die Industrienationen, wo man dann eben auch, Deutschland und China sind die zwei Industrienationen. Nein, also ich würde sagen, wir sind exemplarisch für Industrienationen, wo man ja vor allen Dingen eben die größten Sünder irgendwie in der Zukunft irgendwo erwartet, ne? Und das ist natürlich dann nochmal spannend zu hinterfragen, okay, ist das wirklich die richtige Theorie gewesen? Und ist es dann tatsächlich auch die richtige Theorie, zu sagen, okay, wenn ich jetzt eben die Bevölkerung um 50% reduziere, dann kann der Planet wieder aufatmen? Ich glaube schon, dass es erstmal per se so wäre. Also ich meine, wir wissen doch jetzt schon irgendwie, dass letztes Jahr dadurch, dass wir nicht mehr geflogen sind, weil wir uns alle zu Hause gemütlich eingeigelt haben, dass bestimmte Prozesse in Gang getreten sind und die Natur sich erholen konnte. Und das wird jetzt natürlich alles auch wieder, wenn jetzt tatsächlich die Pandemie soweit eingegrenzt ist oder zumindest, es ist ja auch wieder interessant, wenn sie in den Industrienationen eingegrenzt ist, ne? Wir reden ja nicht davon, dass jetzt innerhalb der nächsten Monate die komplette Welt geimpft wird, sondern wir reden ja nur davon, dass jetzt die reicheren Staaten geimpft werden. Dann dreht sich das natürlich alles wieder zurück. Vielleicht ist es auch sogar so, dass es nochmal dann einen extra besonderen Wunsch gibt, irgendwie besonders irgendwie viel rauszugehen, so als Kompensation. Und dann macht Thanos' Theorie in per se schon irgendwo auch Sinn. Die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, wenn es wirklich um Ressourcen geht, ja, und er diese Infinity Stones hätte er natürlich auch was ganz anderes damit machen können. Er hätte natürlich auch unendliche Ressourcen schaffen können und und die Menschen oder beziehungsweise alle Wesen, alle intelligenten Wesen nicht mehr zu Ausbeutern der Natur machen müssen. Ja, also ich meine, er hätte ja so viel ändern können, aber er hat sich eben genau für diesen Weg entschieden. Und das ist ein radikaler Weg, aber ich glaube, das ist vielleicht ist da, und da sind wir vielleicht bei deinem Bane-Problem, dass das dieser radikale Schritt ist, wo wir halt sagen, okay, da kommen wir nicht mehr unbedingt hinterher, weil das halt vielleicht auch zu radikal ist. Die Frage ist aber, ja, also ist das wirklich das Radikalste, ist dieses ganze Problem für mich ist eigentlich sogar das Problem aufzuheben das Radikalste. Für mich ist nicht Thanos das Radikalste, was passiert ist, sondern die Leute wieder zurückzuholen. Und damit haben wir ja unsere, was ich vorhin meinte, ne, damit haben wir unsere Helden zu Antagonistinnen gemacht.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Spannend. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Marvel-Film das mal irgendwie so unwillkürlich oder unfreiwillig darstellt. Was auf jeden Fall sehr interessant. Mich würde mal interessieren, wie ihr da draußen, liebe Zuhörenden, wie ihr das seht. Schreibt uns doch mal, ob wir das komplett falsch auffassen oder ob Thanos tatsächlich am Ende recht hätte. Ich würde jetzt noch gerne ein kurzes Thema, ich würde dich mit einem kurzen Thema überraschen, was mir jetzt so währenddessen eingefallen ist.
Cool.
Und zwar, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen im Vorgespräch. Ich entschuldige mich dafür schon mal. Und zwar, wir stehen ja jetzt am Beginn einer neuen Phase für das MCU, der Phase 4. Und es wird ja wahrscheinlich wieder so sein, dass Marvel wieder einen neuen Superbösewichten aufbauen wird. Wer das jetzt genau ist, das wissen wir noch nicht. Da gibt's ja schon die ein oder anderen Vermutungen, wer das sein könnte. Also wenn wir uns jetzt mal so die Evolution der Bösewichte anschauen, also teilweise sind ja die Bösewichte auch irgendwie eine Reaktion auf Geschehnisse in der echten Welt, sei es eben die Flüchtlingsfrage, sei es die ökologische Frage, also jetzt Beispiel Killmonger, Beispiel Thanos. Was wäre denn, findest du, so ein interessanter Bösewicht für die Zukunft? Also hast du dir da schon irgendwie Gedanken gemacht, was so der nächste beste Bösewicht im MCU, was der machen muss?
Ich glaube, im Moment gerade, also gerade WandaVision und Falcon und Winter Soldier haben sich ja sehr viel so mit Heimkehren beschäftigt. Ich glaube, auch Black Widow beschäftigt sich noch mit Heimkehren erstmal. Also wir sind gerade noch in dieser Phase irgendwie, in der wir erstmal aufatmen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt mit Loki dann losgeht, ne? Dass Loki dann halt einfach irgendwie das dann eben anstößt und dann, ob es jetzt eben, was weiß ich, Kang the Conqueror ist oder wer auch immer da dann halt irgendwie etabliert wird irgendwie als Bösewicht. Ich würde mir wünschen, weil wir halt einfach so viele, wir haben halt einfach natürlich jetzt 2021 perspektivisch die nächsten Jahre so viele gesellschaftliche Hindernisse und Probleme zu bewältigen, und wir sind natürlich auch irgendwie, also gerade wenn wir jetzt über Thanos reden und über Klimaschutz, dann sind wir ja auch noch nicht am Ende, ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht erledigt, und vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt eben auch wieder auch in der Marvel-Welt alle zurückgeholt haben, haben wir das Problem ja eben genau auch nicht gelöst. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, was noch weiter verhandelt wird. Ich finde das richtig gut, dass es halt eben auch zunehmend gesellschaftliche Probleme verhandelt werden, wie eben Rassismus. Ich finde das richtig gut, dass Marvel sich jetzt auch mal so langsam Sachen traut, wie Chloe Zhao auf dem Regiestuhl zu lassen. Und zu sagen irgendwie, okay, wir geben dieser Arthouse-Regisseurin die Möglichkeit, da komplett neue Wege vielleicht zu gehen. Also hoffe ich halt einfach, dass es halt einfach was, dass Eternals einfach was komplett anderes wird und was wird, wo wir danach sagen, wow, okay, das hat das Marvel-Universum nochmal extrem bereichert. Also so ein bisschen auch das, was wir bei DC teilweise gesehen haben, dass wir halt wirklich Filme außerhalb der Reihe gesehen haben, wo wir gedacht haben, ja, krass, das ist nochmal wirklich ein großer, große Schublade an Sachen, die da jetzt draufgeschmissen wird. Ich habe ein völlig falsches Bild gerade benutzt, eine Schublade an Sachen, die irgendwo draufgeschmissen wird. Es wird wie normalerweise
eine Schublade an Möglichkeiten, ja, die sich da geöffnet hat.
Ja, Hammer. Ach ey, sagt man das?
Nee, aber das sage ich jetzt.
Eine Schubkarre, die da drauf geschüttet wurde. Sagt man das?
Eine Schippe, du kannst eine Schippe nochmal drauflegen, aber jetzt begeben wir uns in die Untiefen der deutschen Redewendung. Also auf jeden Fall ja, ich sehe das genauso wie du. Ich bin sehr gespannt, gerade mit Eternals, da wird ja wahrscheinlich Marvel so wieder mehr ins Kosmische, also das, was sie eigentlich schon mit Guardians of the Galaxy angefangen haben, in die Richtung wird es ja jetzt mehr gehen, weil die Eternals haben ja solche Kräfte, sie sind so mächtig, so deutlich mächtiger als die Avengers der ersten Generation auf jeden Fall. Und damit müssen ja dann wiederum auch die Bösewichte mächtiger werden. Das ist so, auf der einen Seite ist es mega spannend, welche Bösewichte wir dann in Zukunft sehen werden. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht, wenn Marvel da jetzt nicht aufpasst, wieder in diese alte Kategorie zurückfallen, weißt du, so diese typischen Bösewichte, die einfach nur die Welt oder die Galaxie beherrschen wollen, ja, also sowas wie Ronan der Ankläger oder sowas, so eindimensionale Bösewichte. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Was wolltest du sagen?
So Bond-Bösewichte.
Ja, so Bond-Bösewichte, nur auf einer galaktischen Ebene, ja. Auf einem galaktischen Level. Das fände ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ich meine, sie wissen ja, wie es geht. Also sie haben ja ordentlich vorgelegt, und es wird nicht der Anspruch von Marvel sein zu sagen, okay, jetzt lass uns mal wieder zurückgehen in die 60er Jahre der Filmwelt oder so. Das glaube ich nicht. Sondern die werden natürlich auch weiterhin, die wissen ja genau, warum Infinity War, warum Black Panther, warum die so gut angekommen sind, eben weil sie so tolle Bösewichte hatten. Und das werden die sich gemerkt haben. Insofern, also kann man eigentlich schon in gewisser Hinsicht optimistisch sein, würde ich mal sagen.
Wie gesagt, also ich finde, mein größter Anspruch an Optimismus ist jetzt tatsächlich, dass sie sich aufmachen und neue Stimmen zulassen. Also dass man wirklich in den Regiestühlen, an den Drehbüchertischen Menschen findet, die eventuell komplett neue Stimmen sind und nochmal neue Geschichten auch erzählen können und nochmal eine neue ja, neue Perspektive auf Marvel-Helden und auf das Marvel-Universum werfen können. Also das ist eigentlich tatsächlich irgendwie so im Moment gerade meine größte Hoffnung.
Und vielleicht wird es ja auch dann mal einen Bösewicht geben, der, weiß nicht, eine Bösewichtin vielleicht? Vielleicht, weiß ich nicht. Oder
Ella,
gab's oder schon. Ein, ja, okay, stimmt, die gab's schon. Oder Ella, ein Bösewicht, der sich komplett dieser Einteilung in männlich-weiblich widersetzt. Vielleicht. Wäre ja auch mal was.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es bei Loki ja schon losgeht. Tatsächlich, dass es da irgendwie, also Loki ist ja genderfluid.
Mhm. Das wäre auf jeden Fall spannend. Ob sich das Marvel traut, das werden wir, denke ich, abwarten müssen. Ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an sprichmituns@jellyfish.com. So, was gibt's bei uns als nächstes? Unsere Producer sitzen an einem Video zu Scrubs. Außerdem wird es bald ein Video zum Anti-Helden Boba Fett geben. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.